ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 19. April. Wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und es ist mal wieder einer dieser Tage, an denen ich mich frage und viele von Ihnen und euch sich wohl auch, hört das eigentlich nie auf? Angriff, Gegenangriff, hektische Diplomatie, Mäßigungsappelle und dann geht's trotzdem weiter. Raketen fliegen, Drohnen werden abgefangen, einige kommen durch, es gibt wieder Verletzte, wieder Tote und so weiter. Ich kenne eine Grundschullehrerin, die hatte da einen sehr klugen Satz, wenn es Streit zwischen Schülern gab und irgendwer dieses "aber der oder die hat doch angefangen" zur Entschuldigung der eigenen Aggressivität brachte. Die Antwort nämlich: Mich interessiert gar nicht, wer angefangen hat, sondern wer aufhört. Auf dem Schulhof ist das eine gute Strategie für Schlichtung, aber sie lässt sich eben leider nicht auf die Konfliktherde und Kriegsgebiete dieser Welt und dieser Zeit übertragen. Mal, weil wie im Fall Ukraine ganz klar ist, wer angefangen hat, und dass das ein Völkerrechtsbruch war und ein Verbrechen und dass auch nur der Anfänger wieder aufhören kann und muss und niemand sonst. Aber der will nicht. Putin will nicht. Noch komplizierter ist es dann im Nahen und im Mittleren Osten. Nach Jahrzehnten voller Spannungen und Gewalt. Und dann aufhören? Wer denn? Viele Fachleute hatten da den massiven, aber ja fast vollständig abgewehrten Angriff des Iran auf Israel auch als Chance gesehen. Für zumindest den Versuch, diese scheinbar ewige Eskalationsspirale zu beenden, wenn Israel eben nicht mit Gewalt reagiert, hat es aber wohl doch. Eilmeldung kam am frühen Morgen dieses Freitags, die erste von der französischen Nachrichtenagentur AFP. Sie hieß: Iranisches Staatsfernsehen berichte über heftige Explosionen nahe Stadt Isfahan. Wie die Sender CNN, ABC News, Fox News und weitere Medien dann berichteten, hat Israel angeblich in der Nacht zu diesem Freitag eine Militäroperation im Iran ausgeführt. Eine oder mehrere Raketen hätten ein Ziel dort angegriffen. Es sieht aber nach einem begrenzten Angriff aus. Berichte über Schäden gibt es erst einmal nicht, nicht zu dem Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme. Aber es gibt schon erste Stimmen aus der iranischen Hauptstadt Teheran, etwa die von Ali. Das ist ein Bauarbeiter. Wenn Israel unser Land angreifen will, sagt er, dann müssen wir unser Land verteidigen. Und Israel hat kein Recht, sich im Iran einzumischen. Wir müssen unser Land mutig verteidigen. Das ist ganz die Regierungslinie. Anders klingt schon Berus, ein pensionierter Feuerwehrmann.
Wir sind gegen Krieg. Krieg ist zerstörerisch. Ob diese Seite Angriffe startet oder jene Seite Angriffe startet, wir akzeptieren das nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen getötet werden, egal ob es sich um Iraner, Israelis oder Leute aus Gaza handelt.
Wir sprechen in diesem Podcast über die Entwicklung im Nahen Osten und insbesondere über den Iran. Es geht aber auch um die Ukraine, um Präsident Zelensky, der vor 5 Jahren ins Amt gewählt wurde, und natürlich um die Lage in dem Land, das mal wieder im Schatten des Nahostkonfliktes steht. Aber du, Anna, schaust gerade deshalb jetzt erstmal dorthin.
Genau, das machen wir. Wir gucken auf die Ukraine und die Ukraine hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal einen russischen Langstreckenbomber abgeschossen. Und zwar eine Tupolev. Der ukrainische Luftwaffenchef Mykola Oleschuk sagt, die Luftabwehr habe gemeinsam mit dem ukrainischen Militärgeheimdienst den russischen Überschallbomber vom Typ Tu-22M3 zerstört. Solche Bomber sind üblicherweise mit Marschflugkörpern ausgerüstet. Die russische Seite hingegen will diesen Abschuss so nicht bestätigen. Sie spricht von einem Absturz, ein Absturz, der möglicherweise von einer technischen Störung verursacht worden sei. Die Maschine habe auch keine Munition an Bord gehabt, gibt Moskau an. Die Ukraine entgegnet, der russische Bomber soll auf der Rückkehr von einem Kampfeinsatz gewesen sein und hunderte Kilometer von ukrainisch kontrolliertem Gebiet abgestürzt sein, und zwar in der südrussischen Region Stawropol. Und mindestens einer der 4 russischen Piloten soll dabei ums Leben gekommen sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Wie so häufig ist das von Berlin aus alles schwer zu überprüfen. Es gibt im Internet Videos, auf denen ein Flugzeug zu sehen ist, ein Flugzeug des Typs Tupolev. Und dann, wie dieses Flugzeug mit brennendem Triebwerk vom Himmel stürzt. Aber auch da lässt sich der Ursprung dieses Videos noch nicht klären.
Aber du hast ja gesagt, Anna, dass dieses russische Flugzeug zuvor an einem Angriff auf die Ukraine beteiligt gewesen sein soll. Wie war denn die Nacht in dem Land?
Ja, also auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat Russland wieder Zivilisten und zivile Einrichtungen in der Ukraine angegriffen. Das waren diese kombinierten Bomben- und Drohnenangriffe der Russen. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge soll Russland dabei mehrere dieser Überschallbomber vom Typ Tupolev eingesetzt haben, über die wir gerade gesprochen haben, wovon die Ukraine ja sagt, sie habe eine Maschine abgeschossen. Und durch die russischen Angriffe sind mindestens 9 Menschen getötet worden, darunter 2 Kinder. Das hat der ukrainische Innenminister auf Telegram erklärt. Und man bekommt inzwischen die Bitternis mit der die ukrainischen Regierungsmitglieder auf solche Nachrichten reagieren. Der ukrainische Innenminister Dmytro Kuleba ist gerade auf der süditalienischen Insel Capri bei dem Außenministertreffen der G7-Staaten. Und er sagte in dem ZDF-Kollegen, dass er gesehen hat, wie die USA, Großbritannien und Frankreich ja Israel am vergangenen Wochenende vor den iranischen Angriffen geschützt haben. Und er sieht, was jetzt seit mehr als 2 Jahren in seinem angegriffenen Land der Ukraine passiert.
Die Strategie unserer Partner in Israel scheint darauf abzuzielen, Tod und Zerstörung zu vermeiden. Die Strategie uns gegenüber scheint dagegen zu sein, Hilfe zu leisten, das Zerstörte wieder aufzubauen und uns Beileid für den Tod unserer Zivilisten auszusprechen.
Also das ist deutlich zu hören, dieser Frust des ukrainischen Außenministers, Frust über die westliche Hilfe, die einfach nicht ausreicht. Und wie das die Menschen in der Ukraine sehen, darüber habe ich auch mit unserer ARD-Korrespondentin in Kiew, mit Rebecca Barth, gesprochen. Das Gespräch kommt ja nach deinem Interview zum Iran und Nahen Osten.
Am vergangenen Samstag, Anna, da hatte Deutschland ja angekündigt, ein drittes Patriot-System an die Ukraine abzugeben. So will Berlin offenbar mit gutem Beispiel vorangehen. Zeigt sich jetzt möglicherweise, dass da schon jemand der Bundesregierung folgt?
Bislang haben wir noch niemand gesehen, aber es gibt diesen gemeinsamen Brief der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen und ihres Verteidigungsministerkollegen Boris Pistorius von der SPD. Und in diesem Brief appellieren die beiden deutschen Minister, appelliert ja letztendlich die Bundesregierung an die anderen NATO-Staaten, doch jetzt die dringend benötigten Luftverteidigungssysteme an die Ukraine zu liefern. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat um insgesamt 25 Patriot-Systeme gebeten und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat diese Woche gesagt, in Europa gäbe es knapp 100 Patriot-Systeme. Und davon sollten doch die anderen NATO-Staaten welche abgeben. Das meint der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johann Wadephul. Der CDU-Mann hat bei uns bei NDR Info für mehr Patriot-Systeme für die Ukraine plädiert.
Sie braucht dringend mehr Luftverteidigungssysteme. Viele NATO-Staaten haben die und ich muss ganz ehrlich sagen, da unterstütze ich die Bundesregierung vollständig. Es ist nicht verständlich, dass viele Staaten wie Griechenland, wie Spanien, es gibt einige andere, auch Patriot-Systeme haben und diese jetzt nicht abgeben. Ehrlich gesagt, die werden in der Ukraine gebraucht. Wir, NATO-Gebiet, werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht angegriffen. Und deswegen ist es das Gebot der Stunde, die Staaten dazu aufzurufen, sie endlich abzugeben.
Naja, und einfach jetzt mal gucken, welches westliche Land sich noch von seinem Patriot-Luftabwehrsystem trennen kann. Neben den Europäern verfügen natürlich auch die USA über Patriots und innerhalb der NATO auch über die meisten Systeme.
Stichwort USA, Anna. Da scheint sich jetzt ja tatsächlich was zu bewegen beim Thema Militärhilfepaket für die Ukraine. Steckt ja seit Monaten im US-Kongress fest. Wir haben immer wieder darüber geredet. Wie sieht's da aktuell aus?
Samstag soll der Tag sein. Voraussichtlich am Samstag soll das Repräsentantenhaus in Washington über das Hilfspaket für Kiew abstimmen. Der Umfang 61 Milliarden Dollar. Und wir haben ja wirklich schon zigmal darüber gesprochen, dass dieses Paket seit November im US-Kongress hängt. Und jetzt ist aber auch der Mehrheitsführer des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, dafür, dieses Gesetz für die Militärhilfe nun endlich zur Abstimmung zu bringen. Das war ja bislang das Problem. Es ist an Mike Johnson, an dem Mehrheitsführer, ein Gesetz zur Abstimmung zu stellen oder nicht. Also, es soll jetzt kommen, die Hilfe für die Ukraine, aber auch Hilfe für Israel und Taiwan. Das war ja insgesamt ein großes Paket, was er jetzt in kleinere Pakete aufgeteilt hat. Aber es ist wichtig, dass es jetzt auf dem Weg ist. Und deshalb, weil Mike Johnson da ja so eine wichtige Rolle spielt bei diesem ganzen Abstimmungsprozess, klingt es seltsam, wenn er jetzt erst sagt, mit der Abstimmung über das Hilfspaket tue er das, wovon er glaube, es sei die richtige Sache.
I'm doing here what I believe to be the right thing.
Die Bereitstellung von tödlichen Waffen ist für die Ukraine im Moment von entscheidender Bedeutung. Das denke ich wirklich. Ich glaube den Geheimdienst-Briefings, die wir bekommen haben. Und ich glaube, dass Xi, Wladimir Putin und der Iran wirklich eine Achse des Bösen sind. Ich glaube, dass sie sich abstimmen.
Und auch von dem Mann, ohne den bei den Republikanern ja gar nichts läuft, auch von Donald Trump, kommen Signale, dass er nicht weiter dagegen ist, die Ukraine zu unterstützen. Aber im selben Atemzug fordert Trump die Europäer auf, mehr Geld für die Ukraine bereitzustellen. Trump hat wörtlich auf seiner Online-Plattform Truth Social gesagt: Wir sind uns alle einig, dass das Überleben und die Stärke der Ukraine für Europa viel wichtiger sein sollten als für uns. Aber es ist auch für uns wichtig. Kommt in die Gänge, Europa. So Donald Trump bei Truth Social. Und der Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes, CIA, Bill Burns, der hat diese Woche in Washington übrigens eindringlich gewarnt, dass die Ukraine ohne neue US-Militärhilfe noch in diesem Jahr gegen den Aggressor Russland verlieren könnte. Also es ist mehr als dringend, dass jetzt dieses Militärhilfepaket für die Ukraine zügig vom US-Kongress verabschiedet wird.
Vielen Dank für die Infos, Anna. Wir bleiben natürlich an diesen Themen dran, gucken jetzt aber mal aus gegebenem Anlass in den Nahen Osten und zwar dort natürlich mit Schwerpunkt auf den Israel-Iran-Konflikt. Ich bin verbunden mit Cornelius Ardebar, Politikberater von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, lange mit dem Iran-Konflikt befasst. Er hat erst die letzten Tage wieder zu einer langfristigen Strategie und zu einer diplomatischen Lösung geraten, die den gesamten Nahen Osten einbeziehen würde und wird mit dem Satz zitiert: Wenn man Israel nun von einem Gegenschlag abhalten kann, dann könnte das der erste Schritt sein, um aus der Konfliktdynamik herauszukommen, sagt Cornelius Ardebar in verschiedenen Zeitungen. Jetzt ist er bei mir in der Leitung. Herr Ardebar, erstmal herzlich willkommen und dann sofort zu der aktuellen Entwicklung. Wir haben gehört von mutmaßlichen Angriffen Israels auf den Iran. Vor dem Hintergrund dessen, was wir im Moment wissen, wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung?
Also mit dem Nebel, der sich da jetzt so wirklich sehr langsam erst lichtet, scheint es so zu sein, dass Israel tatsächlich zu einem Gegenschlag ausgeholt hat, allerdings einem sehr begrenzten, also schon gar keine zivilen Opfer, zumindest nach dem, was man weiß. Es sind wohl auch nicht die Nuklearinstallationen in Iran getroffen worden, obwohl der Name Isfahan auch für eine nahegelegene Atomanlage steht. Das ist ein wichtiges Signal, weil natürlich auch in den vergangenen Tagen darüber spekuliert wurde, ob jetzt nicht Israel diese Gelegenheit nutzen würde, wo es ja zu einem Gegenschlag berechtigt ist, dass es jetzt das iranische Nuklearprogramm angreifen würde. Es gab diesen Gegenschlag nach allem, was wir glauben müssen, aber er scheint so ausgefallen zu sein, dass vielleicht eben sogar die iranische Seite damit durchkommt. Es wird wohl im Staatsfernsehen runtergespielt, das, was da stattgefunden habe. Das heißt, es könnte trotz dieses Gegenschlags weiterhin auf eine gewisse Beruhigung hinzusteuern, wenn eben Iran jetzt, wie gesagt, sich nicht dazu gezwungen fühlt, mit gleichem Münze das heimzuzahlen.
Nun sagen ja oder handeln beide Seiten nach meinem Verständnis so nach dem Motto, wir müssen irgendwas tun, aber wir wollen nicht wirklich Schaden anrichten. Wieso sollte damit jetzt plötzlich Schluss sein? Das heißt da, jetzt ist wahrscheinlich eine Aggression seitens Israels passiert. Was müsste denn da in Teheran, was müssten die Mullahs tun, um die Situation möglicherweise für sich wieder ausnutzen zu können, ohne die Eskalationsspirale weiterzutreiben?
Na, es geht auf beiden Seiten ja auch um Abschreckung. Also Abschreckung in einem konventionellen, also nicht nuklearen Sinne, wo man dem Gegner, dem Feind klar macht, wir lassen nichts unbeantwortet und wir schlagen zurück, wenn wir angegriffen wurden. Das war das vor allen Dingen, was Israel auch betont hat nach diesem massiven Raketen- und Drohnenangriff vom Wochenende. Weil es sich grundsätzlich in der Region ja bedroht ist, dass es auf einen solchen massiven Schlag, selbst wenn er also nur einen Personenschaden wohl und geringe Sachschäden verursacht hat, dass sie das nicht im Raume stehen lassen können. Wenn jetzt Israel sich ausgerechnet hat, dass sie eben mit diesem sehr begrenzten Schlag der Abschreckung Genüge tun können und gleichzeitig aber Iran, weil Iran auch die Eskalation nach allem, was wir wissen, nicht will und eben keinen Krieg mit Israel will, in dem dann eben auch die Amerikaner höchstwahrscheinlich mit hineingezogen würden. Das wäre dann natürlich schon so ein bisschen auch ein Signal, wer hat hier das letzte Wort? Das könnte dann Israel sein. Und Iran schafft es aber, weil es eben halt auch ein autoritärer Staat ist, am Ende hier nach innen hinein zu signalisieren, wir haben gegengeschlagen. Mhm. Das war sozusagen das Wichtige. Und was jetzt von Israel gekommen ist, das war eigentlich nicht viel. Und dabei könnte man es jetzt bewenden lassen.
Das heißt, Sie bleiben bei dem Ratschlag, den ich anfangs zitiert habe. Wir brauchen eine langfristige Strategie, eine diplomatische Lösung für den gesamten Nahen Osten. Ich nehme das mal an. Können Sie das mal umreißen? Optimistisch gedacht, was wäre denn der Best Case?
Also der Best Case wäre, dass man jetzt an dieser Stelle sagt, genug mit dieser Tit-for-Tat-Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel direkt. Wo waren wir denn eigentlich an dem Tag vor diesen Angriffen? Wir waren bei dem Konflikt in Gaza, wir waren bei dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober, der ursächlich war eben für Israels Angriff in Gaza. Wir sind bei einer Situation, einer humanitären Situation im Gazastreifen, die unerträglich ist. Da muss eine Lösung herbeigeführt werden. Die Lösung sieht für israelische Seite, liegt ja auch darin, dass die Geiseln befreit werden. Da gab es Gespräche, also zurückzugehen zu dem, wo man vorher war. Gespräche über Geiselbefreiung oder Freilassung und Waffenstillstand. In dem Moment, wo man an diesem Punkt ist und sozusagen die Waffen in Gaza erst einmal schweigen, dann kann auch dieser andere Track wieder aufgenommen werden zwischen Israel und Saudi-Arabien. Das war sozusagen ja vor dem 7. Oktober, ging es ja darum, dass eine Normalisierung eintritt zwischen Israel und Saudi-Arabien. Und wenn man noch einen Schritt zurückgeht, und da bin ich dann aber schon sehr, sehr optimistisch, dann würde ich auch noch die Nuklearfrage mit hineinnehmen, weil da gibt es natürlich auch regionale Verbindungen. Also Israel ist eine Atommacht, selbst wenn sie das nicht offen sagen. Iran hat ein Atomprogramm, die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein Atomprogramm. Saudi-Arabien hätte gerne als Teil dieses einer möglichen Übereinkunft mit Israel, der diplomatischen Anerkennung mit Israel, nicht nur Sicherheitsgarantien der Amerikaner, sondern auch Zugang zu Nukleartechnologie. Das sind die Dinge, die sowieso im Raume stehen und die man gemeinsam zusammendenken müsste. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt schon bei einer etwas längeren Zeitschiene. Wichtig ist, dass man jetzt erstmal aus diesem Hin und Her Schlag gegen Schlag herauskommt und anfängt, das größere Bild wieder in den Blick zu nehmen.
Jetzt haben Sie das Atomprogramm erwähnt. Die Frage nach der Atomwaffe wird ja seit dem Angriff vom vergangenen Wochenende heftig diskutiert. Wie nah ist der Iran da dran oder wie weit davon noch entfernt? Es gab Momente, da haben wir alle ein bisschen Angst gekriegt und gedacht, das könnte übermorgen soweit sein. Was wissen Sie? Wie weit ist Teheran da tatsächlich? Wie groß ist da die Gefahr?
Also die Gefahr ist latent, würde ich sagen, das auf jeden Fall. Das ist sie auch schon seit Jahren, wobei sie eben auch zunimmt, weil wir ja seit Jahren keinen funktionierenden Nukleardeal mehr haben. Also das heißt, es gibt keine Beschränkung mehr oder nur noch sehr wenige Beschränkungen, denen Teheran unterliegt. Es gibt weitaus weniger Kontrollen durch die internationale Atomenergiebehörde, als das in der Vergangenheit der Fall war. Der Ausgangspunkt dafür, muss man leider sagen, ist das Jahr 2018, als die Amerikaner damals unter Präsident Trump diesen Deal aufgekündigt haben und stattdessen neue Sanktionen eingeführt haben, weil sie Iran auf diese Weise, wie das damals auch gesagt wurde, in die Knie zwingen wollten. Das Gegenteil war dann die Folge. Iran hat sein Nuklearprogramm ausgebaut. Die Revolutionsgarden haben im Land selber weiter an Macht gewonnen. Iran hat sich China und Russland zugewandt, also hat Verbündete gewonnen in einer mittlerweile ja fast eben globalen Konfrontation. Und das ist etwas, was sozusagen auch ein Trend ist, weshalb wir eben tatsächlich nur sehr weniger wissen über das iranische Nuklearprogramm. als das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Die Bedrohung nach dem, was man jetzt weiß, ist nicht so akut, dass Iran morgen oder übermorgen, also binnen kurzer Frist, wirklich eine Bombe haben könnte. Sie hätten wohl die Fähigkeit, in wenigen Wochen genügend spaltbares Material, also genügend angereichertes Uran zusammen zu haben. Aber dann muss man immer noch daraus ein Warhead, also ein Geschoss machen, also die Bombe wirklich konstruieren. Und das braucht wohl noch länger. Also auch das ist ein Zeichen dafür, dass es hier noch Verhandlungspotenzial gibt. Und Iran hat eben auch vor diesen letzten Schritten immer noch zurückgeschreckt, beziehungsweise hat es einfach nicht getan, steht immer sozusagen weiterhin an der Schwelle. Wenn es jetzt nicht weiter eskaliert, würde es wohl auch weiter diesseits der Schwelle stehen bleiben.
Was wir ja als Ergebnis der Entwicklung der letzten Tage haben, sind wieder verschärfte Sanktionen. Amerika, Großbritannien, die EU haben es angekündigt, das weiterhin zu verschärfen. Und wir haben trotzdem gesehen, durch diesen Angriff, Iran ist ja in der Lage, offenbar wirklich große und beängstigende Mengen an Waffen zu produzieren, die potenziell wirklich sehr viel Schaden anrichten können. Für wie sinnvoll halten Sie dieses ständige Schrauben an den Sanktionen, dieses ständige Verschärfen noch immer?
Also jetzt geht es ja um sehr gezielte Sanktionen im Bereich Raketentechnologie und Drohnen. Da baut die EU, also die USA und Großbritannien haben das bereits entschieden. Die EU wird das vermutlich im Laufe der nächsten Woche tun. Da bauen sie ja auf Sanktionen auf, die aus dem Zusammenhang Iran-Russland entstanden sind, weil eben Iran Drohnen und Drohnentechnologie an Russland geliefert hat, was wiederum Russland im Krieg gegen die Ukraine verwendet. Da geht es gewissermaßen um das Schließen einer Sanktionslücke, so könnte man es fast ein bisschen sagen. Das hat eine gewisse Berechtigung, dass man sagt, wir wollen verhindern, so gut wir das können, dass Iran hier weiter in diese Technologien investiert. Das Zauberwort ist dann so ein bisschen so gut wir das können. Also da stehen eben halt die europäischen Staaten und die Amerikaner einer gewissen Allianz von Iran, Russland, China, anderen Staaten, Nordkorea gegenüber, die sich eben um diese Sanktionen nicht scheren und die da tatsächlich weit fortgeschritten sind in der Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten in solchen technologischen Fragen. Das heißt, das ist ein Schritt, den man jetzt auch gehen kann und der berechtigt ist, aber er wird das Problem nicht lösen. Das Problem lässt sich eben nur dann lösen, wenn man hingeht und auch versucht, solche Sicherheitsfragen in einem regionalen Kontext zu lösen. Also beispielsweise, dass die Staaten der Region sich darauf einigen, welche Raketen mit welcher Technologie, mit welcher Reichweite rund um den Golf überhaupt stationiert sein sollten. Da gibt es historische Vorbilder für solche Rüstungsbeschränkungsgespräche. Das ist nichts, was gerade imminent ist in dieser Region, so volatil wie sie ist, aber es ist etwas, was höchst notwendig wäre.
Noch eine Frage, was die internen Machtverhältnisse angeht im Iran. Wir wissen ja relativ wenig über das Land. Wir wissen, dass Khamenei, der Ayatollah Khamenei, das Land fest im Griff hat. Die Revolutionsgarden sind mächtig, Sie haben sie angesprochen, die Opposition wird massiv unterdrückt. Und trotzdem, ich habe im Eingang zu diesem Podcast den Ton eines Mannes aus Teheran gespielt, der gesagt hat, als Reaktion auf diesen kleinen Angriff Israels wahrscheinlich, dass er gegen den Krieg ist, egal wer der Opfer sei. Also da hört man Stimmen, die auch durchaus kritisch sind. Die Frage, wenn wir das Problem lösen wollen, muss man nicht doch groß denken und sagen, wir warten dort auf einen Wechsel im Machtverhältnis?
Also da warten wir schon sehr lange drauf. Und die Islamische Republik, das System, das Regime, wie man so sagt, das sitzt auch im nunmehr 45. Jahr recht fest im Sattel. Es gab mehrere Umsturzversuche, ist schon ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es gab Proteste, es gab Revolten, es gab Versuche hier, Änderungen erst von innen heraus, dann sozusagen in einem Sturz, zuletzt durch diese Frau-Leben-Freiheit-Bewegung herbeizuführen. Ich glaube, da müssten wir sehr lange warten und würden sowohl im Land selber als auch in der Region sehr viel Leid in Kauf nehmen. Nein, ich glaube, es ist umgekehrt. Wenn man es beispielsweise schaffte, also jetzt ausgehend von dem Krieg in Gaza und dem Leid in Gaza, den Israel-Palästina-Konflikt zumindest wieder auf eine Schiene zu bringen, wo wir schon mal Anfang der 90er Jahre damals mit dem Friedensprozess in Oslo waren. Also eine ganz konkrete Vision, dass es diesen Palästinenserstaat geben wird und dass es ihn vielleicht auch nicht heute und morgen gibt. Da werden sich nicht alle Staaten gleich dazu durchringen, aber dass man zurückkommt zu der Lösung dieser Frage, dann hätte beispielsweise die Islamische Republik gleich ein großes Thema weniger, mit dem sie sich Freunde in dieser Region sucht und findet, weil Teheran ja immer wieder darauf verweisen kann oder es tut, sie seien diejenigen, die fest an der Seite der Palästinenser stünden, während beispielsweise die Golfmonarchien ja doch dem Westen zugeneigt seien und die palästinensische Sache verraten würden. Also ich zitiere gewissermaßen. Da muss man diese Sachen, wenn man anfängt groß zu denken, ja, dann ist aber also kann genauso gut die Konfliktlösung rund um Israel-Palästina Ausgangspunkt sein für eine schwindende Legitimität Teherans in der Region, weniger Möglichkeiten über seine Verbündeten, die Milizen in den verschiedenen Ländern, Unruhe zu stiften und dann eben halt auch mittelfristig, dass die Bevölkerung in Iran das als einen Trend wahrnimmt und dann doch nochmal, will ich sagen, den Umsturz schafft, aber dass es eben zu einer substanziellen Veränderung auch innerhalb Irans kommt. Ich glaube, da gibt es nicht den einen Ausgangspunkt, sondern das muss eine Bewegung sein, die sich da ergibt. Aber es muss auf jeden Fall, müsste die westliche Welt, die Staaten drumherum, die internationale Gemeinschaft müssten versuchen, Stellschrauben zu bedienen, die sich ihnen bieten. Und da sehe ich im Moment ganz dringend eben den Konflikt Israel-Palästina, an dem Iran ja nun auch seine Beteiligung hat.
Zeitrahmen für eine mögliche Lösung? Nochmal 50 Jahre?
Nein, so groß muss man gar nicht denken, sondern was jetzt anfängt, kann in 1, 2, 3 Jahren, wenn es sozusagen sich entwickelt, kann dann ja schon erste Fortschritte haben. Es war ja viel von, jetzt aus historischen Gründen, von dem Yom Kippur-Krieg 1973 die Rede. Das war ja fast der Jahrestag des 7. Oktober, 50 Jahre später. Und 6 Jahre später hat Israel Frieden geschlossen mit Ägypten. Lassen Sie uns über ein halbes Jahrzehnt reden. Man kann sich gar nicht vorstellen, was in dieser Zeit alles Positives zu tun wäre, wenn man eben gleichzeitig sieht, was im vergangenen halben Jahrzehnt schiefgelaufen ist in dieser Region.
Dann beende ich dieses Gespräch mit diesem schönen, positiven, mit dieser Konnotation und hoffe mit Ihnen, dass Sie recht behalten, natürlich. Das wäre schön. Ja, herzlichen Dank.
Würde mich ja auch sehr freuen.
Am Ende also doch ein nicht ganz pessimistischer, fast sogar schon optimistischer Ausblick von Cornelius Ardebar, dem Nahost- und Iran-Kenner von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen Dank.
Ich bin jetzt verabredet mit unserer ARD-Frau in Kiew, mit Rebecca Barth. Rebecca hatte uns vergangene Woche darauf aufmerksam gemacht, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nun seit 5 Jahren im Amt ist. Wir hatten das selbst gar nicht auf dem Zettel. Und für uns die Gelegenheit, genauer auf diesen Mann zu schauen, von dem wohl die wenigsten Ukrainer noch vor 7 Jahren gedacht hätten, dass er jemals ihr Präsident würde. Rebecca, ich erreiche dich in Kiew. Schön, dass du wieder Zeit für uns hast.
Hallo Anna.
Bevor wir uns mit Volodymyr Zelensky beschäftigen, möchte ich noch eine Sache mit dir besprechen. Und zwar, wie das in der Ukraine aufgenommen wird, dass Israel am vergangenen Wochenende diesen massiven Raketen- und Drohnenangriff mit ja mehr als 300 Flugkörpern auch mit Hilfe der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Jordaniens abgewehrt hat. Da schreibt uns unsere Hörerin Bettina Janssen aus Hamburg. Und zwar sagt sie und fragt sie auch, wenn es eine Front der Abwehr gibt, kann das auch für die Abwehr russischer Drohnen und Raketen gelten? Eine Abwehr des Angriffs von außerukrainischem Gelände? Man lässt derzeit die Ukraine ziemlich allein, was zu bitteren Worten Zelenskys geführt hat. So hat das unsere Hörerin Bettina Janssen formuliert. Und Rebecca, wie groß ist der Frust der Menschen in der Ukraine, wenn sie sehen, wie effektiv die internationale Hilfe in Israel war?
Ja, total groß tatsächlich. Also ich würde sagen, die Hörerin hat doch vielen Menschen auch hier in der Ukraine aus der Seele geschrieben. Einige Leute sagen so etwas wie, das ist doch Heuchelei, was uns seit 2 Jahren gesagt wird. Die Ukrainer fordern ja seit Beginn des russischen Angriffskrieges, den Himmel zu schließen. So war immer dieser Slogan. Also im Endeffekt das Land genau davor mit verschiedensten Mitteln zu schützen. Man hat das am Anfang vor allem in Europa als so eine Art Flugverbotszone interpretiert und dann aus guten Gründen auch immer gesagt, nee, also das geht nicht. Aber dieser Angriff auf Israel und die Verteidigung dieses Angriffs zeigt den Ukrainern, dass das sehr wohl möglich ist. Und Präsident Zelensky hat es selber gesagt. Er sagte, nun, da zeigen die Verbündeten, was sie können, so nach dem Motto. Und hier haben einige Menschen das Gefühl, dass ihr Leben einfach nicht so viel wert ist.
Ist denn die Erwartung, dass die NATO-Kräfte der Ukraine tatsächlich auch in ihrem ukrainischen Luftraum bei der Abwehr von russischen Raketen und Drohnen helfen soll, weil das ja ein ganz klares No-Go der NATO ist, die ja sagt, wir unterstützen die Ukraine militärisch von außen, aber alles, was quasi mit ukrainischem Boden zu tun hat, dass wir dort aktiv werden, da gibt's ja ein klares Nein von der NATO zu.
Ich habe nicht das Gefühl, dass hier jemand wirklich fordert, dass militärisch in irgendeiner Art und Weise von den Verbündeten eingegriffen wird. Es gibt ein ganz interessantes Statement, eine Rede von einem ukrainischen Oppositionellen, von einem ukrainischen Parlamentsabgeordneten vor wenigen Tagen vor der parlamentarischen Versammlung des Europarats. Und da sagt er sehr emotional: Wir fordern doch nicht viel. Wir fordern was ganz Einfaches. Und das, was die Ukrainer, sowohl die Opposition als auch die Regierung, als auch viele Menschen in der Bevölkerung fordern, ist: Gebt uns die Waffen, wir kämpfen selber, wir brauchen die Systeme. Das ist unser allergrößtes Problem. Also ich höre hier von niemandem, natürlich würde sich jeder darüber freuen, wenn die Verbündeten nun hingehen und mit eigenen Kampfjets, russische Kampfjets oder Raketen oder was auch immer abfangen. Aber ernsthaft fordern tut es niemand. Aber die Kapazitäten, die man hat, den eigenen Luftraum eben zu schützen, sind zu gering. Und da ist man einfach abhängig von Lieferungen aus dem Westen. Und wenn die nicht kommen, kann man wenig tun. Oleksiy Honcharenko, der Oppositionelle, den ich erwähnt habe, sprach von 7 Patriot-Systemen, die man bräuchte. Und er betonte das so sehr emotional: 7, es sind doch nur 7. Was mir noch einmal gezeigt hat, wirklich wie verzweifelt viele Menschen hier sind in der Ukraine. Und einige sagen nun, dieser ganze Kontext, nicht nur die Verteidigung des Luftraums, sondern allgemein, dass die Militärhilfe gerade so wenig ist, dass wir so einen großen Munitionsmangel haben, führt eben auch dazu, dass sich immer weniger Menschen bereit erklären, wirklich an die Front zu gehen, weil wir würden uns melden, aber wenn wir genau wissen, dass wir nichts haben, um uns zu verteidigen, dass wir nichts haben, um uns gegen Drohnen, gegen Artillerie, gegen Gleitbomben, die wirklich massiven Schaden anrichten, zur Wehr zu setzen, dann wissen wir ja, dass wir sozusagen auf eine Suicide-Mission gehen. Also wir wissen, mit unseren eigenen Körpern, und viel mehr haben wir aktuell nicht, können wir gegen diese ganzen Waffen eigentlich nichts ausrichten. Das heißt, es ist ein Teufelskreis, so hat es zumindest der Dmytro Kuleba, der Außenminister, zuletzt genannt, ein Teufelskreis aus: Wir müssen den westlichen Partnern zeigen, dass wir überhaupt etwas erreichen können, aber wie sollen wir das, wenn wir dafür nicht die Waffen bekommen?
Ja, das ist nachvollziehbar. Am vergangenen Samstag hat ja die Bundesregierung angekündigt, ein drittes Luftverteidigungssystem vom Typ Patriot an die Ukraine abzugeben. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht, aber du hast das ja auch gerade sehr eindrücklich geschildert und auch den Abgeordneten erwähnt. Die Ukraine braucht einfach wegen der andauernden russischen Angriffe mit Raketen und Drohnen mehr Luftverteidigung, um die Menschen und auch die zivile Infrastruktur zu schützen. Gucken wir mal auf die zivile Infrastruktur. Wie beschädigt ist die Energieversorgung inzwischen in der Ukraine?
Die ist sehr beschädigt, vor allem noch aus dem letzten Winter. Mittlerweile sind 2 große Wärmekraftwerke in der Ukraine komplett zerstört. Komplett zerstört bedeutet, dass der Betreiber sagt, wenn wir das überhaupt wieder aufbauen können, dann dauert das Jahre. Das heißt, die fallen aus für den nächsten Winter. Jetzt muss man überlegen, gibt es irgendeine Art und Weise, wie man das ausgleichen kann? Das wird schwierig. Und die Energieinfrastruktur ist natürlich viel vulnerabler, dadurch, dass sie schon so angeknackst ist. Wenn wir Umspannwerke beispielsweise nehmen, mir ist es einmal so erklärt worden, man hat da ungefähr 3 Generatoren. Einer ist sozusagen Reserve. Und schon im ersten Winter, wo diese massiven Angriffe angefangen haben auf die Infrastruktur, mussten eben diese 3. Reservegeneratoren häufig ans Netz gehen. In vielen Fällen waren sie dann nach diesem ersten Winter die einzigen Generatoren, die überhaupt noch liefen. Das heißt, wenn da jetzt wieder Beschuss stattfindet, wenn die getroffen werden, dann ist da keine Reserve mehr da. Man hat versucht, das auszugleichen, man versucht es auch jetzt auszugleichen, aber es wird natürlich mit jedem Angriff immer schwieriger.
Es ist ja ein erklärtes Ziel vom russischen Präsidenten Putin, die ukrainische Rüstungsindustrie zu schwächen. Das hat er jetzt auch vor kurzem wieder mal gesagt. Weißt du, wie sich dieser massive Beschuss schon auf die ukrainische Rüstungsproduktion ausgewirkt hat? Also schlicht, weil es nicht genug Strom gibt?
Wir hatten das auf jeden Fall mal in der Vergangenheit, diese Diskussion, dass es angeblich die Rüstungsindustrie hemmen würde. Aber ich kann mich daran erinnern, auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben wir den sogenannten Rüstungsminister getroffen, der sagte, also wir haben noch viel mehr Kapazitäten, das Problem ist, dass wir kein Geld haben. Das heißt, da bin ich mir nicht ganz sicher, Es wäre natürlich logisch, wenn sich das auch auswirkt. Es wirkt sich aus, oder massive Stromausfälle wirken sich auf das komplette zivile Leben aus. Auf Schulen, auf Krankenhäuser, auch in Krankenhäusern. Also diese ganze kritische Infrastruktur, sage ich mal, hat man in diesem ersten schwierigen Winter auch mit Generatoren und so weiter ausgestattet. Aber es hemmt das komplette soziale Leben und es macht die Menschen mürbe. Es ist wirklich ein Angriff auf die Zivilbevölkerung.
Ja, lass uns jetzt von diesem schwierigen Thema, wie schwierig halt die Situation gerade in der Ukraine ist und auch wenn man sich überlegt, dass es gerade am Mittwoch diesen schlimmen russischen Angriff auf Tscherniw gegeben hat im Nordosten der Ukraine mit ja inzwischen 18 Toten und mehr als 70 Verletzten. Lass uns trotzdem jetzt zu dem eigentlichen Anlass unseres Gesprächs gehen, zu Volodymyr Zelensky. Er ist vor 5 Jahren ja zum ukrainischen Präsidenten gewählt worden. Und du bist ja seit 2014, also seit 10 Jahren, regelmäßig in der Ukraine. Kannst du dich noch erinnern, wann dir Volodymyr Zelensky als Person das erste Mal aufgefallen ist?
Ja, das war tatsächlich im Wahlkampf, weil ich nicht so viel Fernsehen gucke. Also ich kannte ihn als Fernsehstar nicht, aber habe diesen Wahlkampf verfolgt und dann habe ich auch natürlich seine Fernsehserie Diener des Volkes geschaut. Die gab es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, damals schon auf Netflix. Und die dritte Staffel dieser Serie ist im Wahlkampf rausgekommen. Ich glaube, die hat auch nur 3 Folgen. Also es ist eine, die weicht vom Format her sehr ab von den ersten beiden Staffeln und ist damals auch sehr kritisiert worden, weil das zumindest in der dritten Staffel ganz klar ist, dass es auch ein Mittel zum Wahlkampf war. Das habe ich gebinged-watched sozusagen, diese Serie, und habe das dann Recherche genannt.
Und sag mal, die Leute um dich rum, du bist ja gut vernetzt in der Ukraine, wenn du deine Bekannten oder auch Ukrainer darauf angesprochen hast, dass jetzt dieser Schauspieler, Comedian, und der ist ja auch ein sehr erfolgreicher Fernsehproduzent gewesen, dass dieser Mann jetzt 2018 seinen Hut in den Ring geworfen hat, um Präsident zu werden. Wie haben die das aufgenommen?
In meinem direkten Umfeld war es tatsächlich so, dass viele Menschen das sehr kritisch gesehen haben. Dazu muss man aber sagen, dass es natürlich ein bisschen an den Kreisen liegt, in denen ich mich bewege. Das heißt, viele Menschen in meinem Umfeld sind aus oder waren zum damaligen Zeitpunkt aus der Forschung, aus irgendwelchen Thinktanks, Medien natürlich. Und das sind genau die Kreise gewesen, vielleicht hätte Zelensky gesagt, ein Teil der alten angestammten Eliten, ne? Also die Leute, die sich in politischen Kreisen, in Medienkreisen bewegen und das auch schon seit einigen Jahren eben aus diesem System kommen, die haben ihn auch alle nicht ernst genommen. Also die hatten ganz häufig so diesen Eindruck, oh Gott, jetzt kommt da ein Schauspieler. Meine ukrainische Lehrerin damals hat gesagt, oh Gott, das ist unser Trump. Also so hat sie ihn gesehen. Für sie war das ganz, ganz schlimm. Ich hatte nur wenig Menschen in meinem Umfeld, die sagten, nein, lasst uns dieses Experiment mal wagen. Es ist gut, dass da jemand kommt, nicht nur von außerhalb des Systems, sondern auch jemand, der viel friedfertigere Töne angeschlagen hat. Der damalige Präsident hatte sich entwickelt zu jemandem, der A, sehr unnahbar wirkte für viele Menschen und B, sein Slogan damals im Wahlkampf war Sprache, Armee, Glaube. Also sehr patriotisch. Und das hat viele Menschen überhaupt nicht mehr abgeholt. Und da war jemand, der eher Russisch spricht, der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, den Krieg zu beenden, der die Menschen im Donbass mit den Menschen in der Westukraine und sie alle zusammenbringen wollte. Und wir sind doch alle Ukrainer, der eher das sozusagen thematisch besetzt hat, war für viele Menschen doch auch ein Hoffnungsträger. Oder sie haben da eher eine Chance drin gesehen, dass sich das Land positiv entwickelt, als in diesem Armeesprache-Glaube, in diesem sehr starren, ja, patriotischen Gerede.
Zelensky hat sich dann ja auch im Frühjahr 2019 im zweiten Wahlgang ganz klar gegen den amtierenden Präsidenten Poroschenko durchgesetzt mit bemerkenswerten 73%. Und dann im Mai 2019 ist er in sein Amt eingeführt worden. Und mit seiner Wahl, du hast das ja auch gerade schon beschrieben, von vielen Leuten ist ja diese Hoffnung verbunden gewesen, auch auf Frieden oder Annäherung auch mit Russland und möglichen Verhandlungen. Hat Zelensky denn in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft diese Hoffnungen, die in ihn gesetzt wurden, erfüllen können?
Nein, aber das konnte er auch nicht. Und das war mir zum Beispiel klar. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich das hier erzählen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mit meinem lieben ARD-Kollegen Vassili Golot damals, 2019, hier in Kiew am Dnipro, am Fluss, gesessen, am Strand und genau darüber diskutiert. Und ich war von Anfang an der Meinung, der Schlüssel zu diesem Konflikt liegt in Moskau und nur in Moskau. Und es ist total egal, welche Sprache der ukrainische Präsident spricht. Putin hatte schon damals kein Interesse, diesen Konflikt beizulegen. Selenskyj ist es gelungen, einen Gefangenenaustausch zu verhandeln. Der sehr berühmte in der Ukraine Regisseur Oleh Sentsov, ein politischer Gefangener, ist damals freigekommen. Er ist heute an der Front als Soldat. Das hat den Ukrainern damals sehr, sehr viel bedeutet. Selenskyj hat sich sehr dafür eingesetzt. Es gab dann Truppenentflechtungen an einigen Stellen der Front. Also die Ukrainer haben ihre Truppen zurückgezogen. Und interessanterweise gibt es damals von 2019 eine Aufnahme. Er ist nach Solothe gereist. Das ist ein Ort, heute russisch besetzt, in der Region Luhansk, wo eben diese Truppenentflechtung stattfinden sollte. Und die Truppen, teilweise zumindest, die da eingesetzt waren, wollten aber nicht. Viele Soldaten oder Veteranen dieses Donbass-Krieges hatten große, große Befürchtungen, dass dieser unerfahrene Schauspieler, der irgendwie durch Zufall Präsident geworden ist, in eine Falle von Russlands Machthaber Putin tappt. Und da gibt es einen in der Ukraine sehr berühmten Streit zwischen den Soldaten und Selenskyj, wo Selenskyj sich auch überhaupt gar nicht präsidial verhält. Also er duzt die Soldaten in dem Gespräch und er sagt denen so ins Gesicht, ich bin doch kein Trottel, ihr sollt jetzt hier die Waffen niederlegen. Das ist in der Ukraine eine sehr berühmte Szene und der Soldat sagt, natürlich muss man mit Putin reden, aber nur aus einer Position der Stärke heraus. Und wenn man das heute hört, 5 Jahre später, ja, dann hat man doch ein Déjà-vu. Auch Selenskyj hat damals im Endeffekt mit Teilen der ukrainischen Armee die gleichen Diskussionen geführt, zumindest im Ansatz, die manche in Deutschland bis heute führen. Und Selenskyj hat sich mit Putin zusammengesetzt und dann sehr schnell gemerkt, dass ja, man mit Putin so einfach nicht verhandeln kann. Er hat eine Lösung dafür gesucht. Er dachte, man kann aufeinander zugehen. Das Ergebnis sehen wir seit 2 Jahren. Der größte Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
Wie zufrieden waren denn die Ukrainerinnen und Ukrainer bis zu diesem 24. Februar 2022 mit ihrem Präsidenten? Ich frage das, weil ich habe in der Zeit für den Bundespräsidenten gearbeitet und da hast du sozusagen von Staatsoberhaupt zu Staatsoberhaupt gab es auch 3 Treffen, meine ich mich erinnern zu können, zwischen Frank-Walter Steinmeier und Volodymyr Selenskyj. Und du nimmst das dann ja, oder ich habe das dann so in der Wirbelschleppe in der Delegation, habe ich auch so einen Eindruck von Selenskyj bekommen und war natürlich anfangs sehr neugierig, ne, was ist jetzt mit diesem Schauspieler, der jetzt Präsident ist. Und ich fand ihn jetzt nicht so beeindruckend, bis eben ne, zu diesem 24.02.2022. Aber wie war das bei den Ukrainerinnen und Ukrainern in der noch Friedenszeit? Wie zufrieden waren die zum Schluss mit ihrem Präsidenten, bevor dann die russische Großinvasion kam?
Die waren dann wahrscheinlich auch nicht so beeindruckt. Also Selenskyj hat im Endeffekt das Schicksal ereilt, was sehr, sehr viele Politiker in der Ukraine ereilt. Es gibt auch hier so den Satz, man wählt keine Präsidenten, sondern man wählt den Amtsinhaber ab. Das ist das, was Poroschenko passiert ist. Und viele gehen davon aus, genau das Gleiche wäre Selenskyj passiert, wenn nicht dieser Krieg nun stattfinden würde. Er hatte einige wenige, relativ unscharfe, sehr populistische Forderungen, Korruption bekämpfen, Krieg beenden und konnte die natürlich nicht umsetzen. Es gibt einige Sachen, die er tatsächlich geschafft hat. Darunter fällt die Agrarreform. Aber die großen Dinge, mit denen er angetreten ist, das hat er nicht geschafft. Und entsprechend sind auch seine Umfragewerte gesunken. Also die Leute haben ihn jetzt nicht irgendwie verflucht oder sonst was. Er hatte immer noch relativ solide Umfragewerte, aber kein Vergleich zu jetzt, kein Vergleich zum Beginn des russischen Angriffskrieges. Und ich glaube, er hat doch eine wirklich große Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer sehr überrascht mit seinem Verhalten, das er zeigt seit Beginn des Angriffskrieges. es gibt nicht wenige, die ihm das so nicht zugetraut hätten, die davon ausgegangen sind, dass er das Land verlassen würde oder dass er zumindest aus Kiew fliehen würde.
Lass uns mal genau darauf gucken, auf diesen 24. Februar 2022, eben der russische Großangriff. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind verständlicherweise aus der Ukraine geflohen, aber Selenskyj ist halt geblieben, zusammen mit seinen Vertrauten. Und er hatte dann damals an diesem Tag dieses Video in die Welt geschickt.
Der Fraktionsvorsitzende ist hier, der Chef des Präsidialamtes ist hier, der Premierminister ist hier, Podolyak ist hier, der Präsident ist hier, wir sind alle hier. Unsere Soldaten sind hier, die Bürger sind hier. Wir verteidigen unsere Unabhängigkeit, unseren Staat.
Rebecca, du warst ja am 24. Februar 2022 auch noch als Journalistin in der Ukraine. Du hast schon gesagt, Ukrainerinnen und Ukrainer waren überrascht, dass er Selenskyj sich nicht vom Acker gemacht hat, dass er nicht geflohen ist. Warst du auch überrascht?
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es vielleicht auf mich einen ganz ähnlichen Effekt hatte wie auf viele Menschen, viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Als ich das gesehen habe, ist mir so ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen. Also es hatte genauso diesen Effekt von wegen, nein, die Situation ist schwierig, aber wir gehen damit um. Wenn er geflohen wäre, dann wäre vielleicht das Chaos ausgebrochen. Es gibt hier einige, die sagen, nein, die Geschichte ist eigentlich umgekehrt. Selenskyj ist nicht geflohen, weil das ukrainische Volk sich entschieden hat zu kämpfen. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nein, das ukrainische Volk hat sich entschieden zu kämpfen, weil Selenskyj nicht geflohen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber für mich hatte das doch ein Stück weit einen beruhigenden Effekt, dass natürlich um dich herum bricht das Chaos aus, die Menschen haben Panik, man weiß überhaupt nicht, wo soll man jetzt eigentlich hin, wie schnell rücken die russischen Truppen vor, aber zu wissen, in Kiew gibt es immer noch eine Regierung, zumindest solange Kiew nicht eingenommen ist, das hat so ein bisschen was von, Stabilität ist das falsche Wort, aber es gibt ja eine Orientierung, das war total wichtig und so habe ich mich auch gefühlt. Also ich kann mich daran erinnern, dass es so ein bisschen in diesem ganzen Chaos doch ein bisschen aufatmen war.
Hattest du es ihm zugetraut?
Habe ich nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Wir hatten vorher in meinem Freundeskreis, ich glaube, 3 verschiedene Evakuierungspläne. Als es dann losging, hat jeder alles gemacht, aber keiner hat sich an diesen Plan gehalten. Und das ist total menschlich. Du weißt erst, wie du in so einer Situation reagierst, wenn du drin bist. Das heißt, Ich habe mir nicht wirklich Gedanken gemacht, was macht denn der Präsident und orientiere ich mich da dran? Und in der Situation dann auch nicht.
Na, das kann ich nachvollziehen, diese Erklärung. Was ist denn deine Erklärung dafür, dass wir Volodymyr Selenskyj in Friedenszeiten so als durchschnittlichen Präsidenten wahrgenommen haben? Ne, damals haben wir ihn ja vor allen Dingen immer dann auch im Anzug gesehen. Und jetzt, wenn wir ihn sehen, seit 2 Jahren und 2 Monaten inzwischen, trägt er entweder so tarngrüne Klamotten oder einen schwarzen Pulli, aber auf jeden Fall keine Anzüge mehr. Was ist denn so deine Erklärung dafür, dass aus einem eher durchschnittlichen Präsidenten in Friedenszeiten ein so bemerkenswerter Präsident in Kriegszeiten geworden ist?
Das ist eine interessante Frage. Da werden wahrscheinlich irgendwann vielleicht auch mal Dissertationen drüber geschrieben. Ich glaube, sein Vorteil ist sozusagen, dass in diesem Moment, als Russland die Ukraine angegriffen hat vor 2 Jahren, die normale Politik ausgeschaltet wurde. Sowohl die Innenpolitik in der Ukraine, das hat alles verändert. Es hat alles über den Haufen geworfen und zumindest in dieser Frage der Verteidigung und was muss jetzt nach außen kommuniziert werden, was muss jetzt getan werden, ziehen hier alle an einem Strang. Das heißt, innerpolitische Probleme, innerpolitische Streitigkeiten sind weggefallen. Hinzu kommt, alle waren total geschockt, inklusive des Auslandes. Selenskyj ist ein unglaubliches Talent da drin, wenn es darum geht, Emotionen bei einem Gegenüber zu wecken. Und er ist in einer Situation gewesen, wo es im Vergleich zu anderen Konflikten auf der Welt eine relativ schwarz-weiße Situation ist. Das hat man ja sehr selten. Aber hier ist es eigentlich allen klar, wer ist der Aggressor, wer ist das Opfer, wer greift wen an und dass es dafür keinen Grund gibt. Also die Situation ist relativ einfach. Und er musste sich eigentlich nur hinstellen, sozusagen zu sagen, hey, wir werden gerade vom größten Land der Erde angegriffen und wir wollen uns verteidigen. Das ist das eine, sein unglaubliches Talent, das zu tun. Und dann der persönliche Mut, glaube ich, genau das zu machen. Nicht zu fliehen. Vielleicht auch eine gewisse Sturheit, dann zu sagen, nein, ich gehe nicht. Doch das erfordert Mut, den er in der genau richtigen Situation gezeigt hat. Und vorher war er mit, ja, ich sag mal, Standard-Innenpolitik, die hier in der Ukraine wirklich teilweise sehr dreckig ist, konfrontiert. Und da merkte man dann eben, dass ihm vielleicht eine Strategie fehlt, dass er einfach kein klassischer Politiker ist, der auch noch nicht Jahre in diesem System ist und damit vielleicht seine Schwierigkeiten hat.
Nun sind wir 2 Jahre und 2 Monate weiter. Und wie das eben so ist, wenn jemand in einer solchen Ausnahmesituation über so einen langen Zeitraum ist, sieht man natürlich auch Seiten, die dann nicht nur positiv sind, so wie du das beschrieben hast, da gerade am Anfang. Du hast das auch bei uns schon mal erzählt und sehen, dass Volodymyr Zelensky nicht gerne unangenehme Entscheidungen trifft. Wenn es zum Beispiel um die Mobilisierung weiterer Soldaten geht, um das Mobilisierungsgesetz, um das da jetzt schon so lange verhandelt wird. Wie sehr verschattet das Bild in der Ukraine von Volodymyr Zelensky? Also wie kritisch sehen Ukrainerinnen und Ukrainer inzwischen ihren Präsidenten?
Ich glaube tatsächlich, dass Zelensky eigentlich nur verlieren kann, weil er so hochgejubelt wurde, weil er in dieser Situation einen derartigen Heldenstatus für viele Menschen in der Ukraine, aber vor allem auch im Ausland erreicht hat. Eigentlich kannst du jetzt nur noch verlieren. Jetzt, wo dieser erste Schock auch im Ausland rum ist und es wieder mehr, ich sag mal, alltägliche Politik gibt, wo sich alle an seinen Stil gewöhnt haben, an die emotionalen Reden und sich die Dinge beginnen zu wiederholen und das nicht mehr so eine Stärke ist, eigentlich kann es jetzt fast nur noch bergab gehen. Er genießt in der Ukraine aber immer noch sehr hohe Umfragewerte. Also über 60% der, würden jetzt Wahlen sein sozusagen, würde Zelensky sie gewinnen. Viele sagen eben, er versucht alles, aber wir sind eben sehr abhängig von den westlichen Waffenlieferungen. Seine Kritiker kritisieren sehr stark eine Zentralisierung der Macht, eine große Kontrolle, die über Informationspolitik ausgeübt wird. Also da wird dann kritisiert, dass er sich eben vor allem ukrainischen Kolleginnen und Kollegen nicht zum Interview stellt, beziehungsweise wenn dann in den Vereinten Nachrichten, so heißt ja dieser sogenannte Telemarathon, also die Kritiker nennen es hier eine Propagandashow, aber im Endeffekt sind das Fernsehnachrichten, in denen sehr, sehr wenig Kritik geäußert wird an der Regierung. Denen hat er zuletzt ein sehr großes Interview gegeben, aber da sagen eben Kritiker, da ist er nicht so zugänglich und sagen, nun in der jetzigen Situation, wo es so schwierig ist für das Land, wäre es ganz gut, auf ein paar mehr Leute zu hören, nicht nur ein paar Leute um ihn herum. Aber man muss auch sagen, die öffentlichen Debatten in der Ukraine sind sehr häufig sehr emotional. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn du sozusagen ein Zelensky-Kritiker bist, dann bist du auch ein Kritiker. Also dann lässt du gar kein gutes Wort an ihm. Eine große Streitfigur ist Yermak, Andriy Yermak, Leiter des ukrainischen Präsidialamtes. Er ist nun vom Time Magazine als einer der 100 einflussreichsten Personen gewählt worden, ist der einzige aus der Ukraine, also vor Zelensky. Und da sagen ihm die Zelensky-Kritiker, ha, seht her, wenn der Chef des Präsidialamts der einflussreichste Ukrainer ist, dann spricht das ja nur für uns, dass er eigentlich der Schattenpräsident ist und wir da eine nicht gewählte Person haben, die die eigentliche Macht hat. Da stehen sich beide Seiten sehr, sehr unversöhnlich, würde ich sagen, auch gegenüber.
Wie siehst du's?
Ich kann es sehr schwer einschätzen, weil die Kritik, die ich an dieser Person höre, kommt in den allermeisten Fällen von Leuten aus dem Lager des ehemaligen Präsidenten, also von seinem politischen Gegner. Aber dass er sehr mächtig ist, das ist so. Ich persönlich, ich habe ihn wenige Male getroffen, bin auch kein Fan von ihm. Also ich kann ihn nicht so richtig greifen. Ich höre schon sehr viel Kritik an ihm, aber es fällt mir sehr schwer, weil man sehr wenig davon dann auch so festnageln kann. Und das dann, weiß ich nicht so genau, manchmal ist es persönlich motiviert, weil du zur politischen Opposition gehörst. Manche von dieser Kritik geht in verschwörungstheoretische. Also es gibt Leute, die sagen, er ist ein russischer Spion. Und wenn die Kritik dann so stark ist in der jetzigen Situation, dann denke ich mir, naja, also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Aber was ganz klar ist, also die Kommunikations-, die Informationspolitik des Präsidenten sehe ich persönlich auch kritisch. Ich würde mir wünschen, dass er da offener wäre und kritischer. Aber ich verstehe natürlich auch das Argument, das gesagt wird, also in Kriegszeiten müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein. Alles, was wir sagen, hat auch Auswirkungen auf die Bevölkerung. Und wir sind immer noch in der Situation, dass wir den Laden zusammenhalten müssen. Und natürlich hat es große Auswirkungen auf die Bevölkerung, wenn auf einmal diskutiert wird, ist die Situation im Land so schlecht, weil der Präsident beispielsweise, ich denke mir jetzt was aus, aber ein schlechter Stratege ist.
Es wird ja auch deswegen nicht gewählt. Also Selenskyj ist auch 5 Jahre im Amt und es steht keine Wahl an, weil eben das Kriegsrecht herrscht und deswegen auch überhaupt gar keine Wahlen möglich sind. Wie laut sind denn die Stimmen derjenigen, die sagen, wir sollten aber jetzt mal zusehen, dass wir eine Wahl organisieren? Oder ist das eher eine Minderheit?
Das ist eine absolute Minderheit. Nicht zum aktuellen Zeitpunkt ist es nicht mal die Opposition. Auch nicht diejenigen, die Yermak am liebsten in die Hölle schicken würden, die eine Wahl fordern. Viele in der Ukraine sagen, wir haben gerade nicht die Möglichkeit, wirklich faire, freie Wahlen zu garantieren, weil wir nicht mal die politischen Diskussionen, die es für faire und freie Wahlen braucht, weil nicht mal diese Diskussionen möglich wären in der aktuellen Situation. Abgesehen davon, dass man natürlich befürchtet, dass Russland das ausnutzen würde mit Propaganda, mit Fake-Nachrichten und so weiter und so fort. Aber viele sagen halt hier, solange wir den Wahlprozess nicht gewährleisten können, in der gesamten Ukraine, viele Gebiete sind besetzt, was ist mit den Menschen, die in den Schützengräben sitzen, haben die die Möglichkeit, wie sollen wir das überhaupt organisieren, rein praktisch? Es sind ganz viele Fragen, die da zusammenkommen und da sagen die allermeisten nein, also zum aktuellen Zeitpunkt ist es nicht richtig. Ganz wenige sagen, der Präsident könnte ja zurücktreten und dann gäbe es einfach einen Nachfolger ohne Wahlen, aber die allermeisten Menschen sagen nein, also wir machen jetzt erstmal so weiter und dann schauen wir mal. Wenn das jetzt noch ein paar Jahre so weitergeht, 1-2 Jahre, dann haben wir vielleicht eine andere Situation, dann wird darüber anders diskutiert, aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht.
Rebecca, ganz vielen Dank, dass du uns so ausführlich erzählt hast über die ersten 5 Jahre von Volodymyr Selenskyj als ukrainischer Präsident.
Danke für die Einladung.
Das war's für diese Folge. Wir hören uns am Dienstag wieder. Ich spreche dann mit einer Frau, die schwierige sicherheitspolitische Fragen so beantwortet, dass man es gut verstehen kann. Es ist Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und bis dahin empfehlen wir den Extra-3-Podcast Bosettis Woche, der satirische Blick auf die Weltpolitik. Diesmal ist Friedrich Küppersbusch zu Gast bei Sarah Bosetti. Worüber habt ihr gesprochen?
Ja, hallo, hier ist Sarah Bosetti und ich rede heute mit Friedrich Küppersbusch über das sogenannte TV-Duell von Vogt und Höcke, über meinen großen Helden Volker Wissing und über das, ehrlich gesagt, unspektakulärste, was es gibt, nämlich Kompromisse in der Politik. Also hört gerne mal rein, es wird spannend.